zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tüns Feuerborn und die heutige Folge nehme ich auf mit meinem heutigen Gast Chiara. Chiara ist 29 Jahre alt und auf Social Media ist sie bekannt als Chiara Mercedes. Hallo Chiara.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du ja mit uns sprechen willst. Als kleinen Hinweis für euch da draußen, diese Folge nehme ich jetzt erstmal mit ihr alleine auf und am Ende werde ich das Ganze nochmal besprechen.
Ah, okay.
Genau, wir machen das jetzt immer so, dass wenn meine Co-Hosts mal nicht da sind, ich das Gespräch vor allen Dingen, ich finde es auch manchmal ganz schön, das Gespräch erstmal alleine auch zu führen und dann fassen wir nochmal so ein bisschen das Ganze zusammen. Ja.
Ja, nice.
Du bist im Allgemeinen super viel in der Social-Media-Branche tätig, vor und hinter der Kamera sozusagen,
ja,
wie ich das rausgehört habe. Und du sprichst vor allem ganz offen über mentale Gesundheit, Make-up, Tattoos und Katzen.
Ja.
Das ist dein Content. Du lebst jetzt schon seit vielen Jahren mit psychischen Erkrankungen und gehst halt eben auch, wie gesagt, offen damit um. Wie fühlt sich das heute so für dich an, so offen auch damit umzugehen?
Das ist für mich eigentlich, glaube ich, mittlerweile ganz normal geworden. Also ich bin da wirklich gar nicht mehr so, dass ich mir Gedanken darüber mache oder so. Mhm. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt, weil ich gemerkt habe, dass ich auch gerne jemanden gehabt hätte, der zu der Zeit, wo es mir so schlecht ging, so über Sachen geredet hätte. Und deswegen mache ich das einfach. Es passiert einfach. Ich mache darum auch irgendwie keinen Hehl oder so. Es ist einfach so normal und es gehört zu mir und es gehört zu meinem Leben und ich kann es halt irgendwie in Anführungszeichen nicht ändern. Also warum sollte ich es verschweigen?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich spreche auch offen über das Thema. Ich bin nicht in der Art und Weise betroffen, wie du es jetzt vielleicht auch bist und oder wie du es bist, nicht vielleicht, sondern wie du es bist. Erzähl uns doch mal, was so dein zu viel ist oder was vor allem auch deine Diagnose so ist.
Ja, also ich habe eine rezidivierende Depression diagnostiziert bekommen. Ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und früher hatte ich auch noch eine Zwangsstörung und eine Agoraphobie, aber die werden mittlerweile nicht mehr diagnostiziert. Dafür bin ich sehr dankbar. Und mein persönliches zu viel ist, glaube ich, immer meine Depression. Also die ist immer da, die lässt mich nicht alleine, sie lässt mich nicht in Ruhe und sie ist das, was mich mit am meisten tatsächlich in meinem Leben einschränkt. So.
Wie zeigt sich diese Depression vor allem bei dir im Alltag?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei mir ist es vor allem so, dass ich extrem damit struggle, Energie zu finden für Dinge, extrem damit struggle, Spaß an Dingen zu haben, also mich für Dinge zu motivieren, meinen Haushalt, meine Wohnung aufräumen, meine Freunde sehen, besonders in sozialen Kontakten ist es ein riesengroßes Thema, weil ich würde eigentlich gerne, aber irgendwas schreit in mir, ich will nicht, ich kann nicht. Dann natürlich extreme Selbstzweifel, also das ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema, auch in der Therapie. Das habe ich auch immer noch nicht gefixt bekommen irgendwie und in den letzten Jahren war es auch trotzdem immer wieder mal so, dass ich auch mit Suizidgedanken gekämpft habe, keine aktiven, so dass ich gesagt habe, so nee, ich plane das jetzt, sondern eher so im Sinne von, ich will das alles nicht mehr, ich will mich nicht mehr mit dieser Schwere rumschleppen, ich möchte mich damit nicht mehr auseinandersetzen müssen, warum kann ich nicht einfach gesund sein und jeden Tag aufzustehen und eigentlich schon gar keinen Bock auf den Tag zu haben, ist kein schönes Gefühl. Egal, wie viele coole Sachen du vielleicht auch vorhättest oder vorhaben könntest oder Dinge, auf die du dich freuen könntest, aber sie jucken dich einfach nicht. Es macht einfach keinen Spaß. Es ist einfach so, alles
ist zu viel, zu anstrengend.
Alles ist zu viel, alles ist zu anstrengend, alles fühlt sich so an, als wäre es eine riesige Aufgabe und selbst wenn es Zähneputzen ist, denkst du schon so, ich kann nicht.
Das ist ja eben das Gemeine an Depressionen, dass die einfachsten alltäglichen Dinge wie du schon sagst, Zähne putzen, sich waschen, sich überhaupt anziehen, dass das so überfordernd sein kann für Menschen. Und das ist auch ein Punkt, den viele da draußen gar nicht verstehen können, nein, nicht nachvollziehen können. Und du hast es gerade schon mal ganz gut auch irgendwie beschrieben, so dieses, dass man nicht kann. Kannst du das Gefühl irgendwie noch ein bisschen mehr beschreiben, um Leuten, die jetzt so gar keine Berührung damit haben oder die das vielleicht auch gar nicht verstehen können, denen nochmal näher zu bringen?
Ja, ich habe mal versucht, es zu erklären, so ein bisschen einmal so wie so eine dunkle Wolke, die man immer mit sich zieht, aber zusätzlich auch wie so ein Klotz, den du immer noch mit dir rumträgst. Also alles, was sowieso schon manchmal schwer ist, wird noch viel schwerer. Und du hast halt immer diesen, ja, wie so ein Klotz irgendwie, der so auf dir hängt und der dir einfach, wie so ein Gewicht, der einfach alles noch viel schwerer macht. Also so ist es bei mir auf alle Fälle.
Ich habe mir das damals, wo es bei mir soweit war, dass ich da diese, und bei mir war es ja eine depressive Episode, immer vorgestellt wie so ein kleiner Dämon, der mir am Fuß hängt, ja, sich festhält und sagt, nee, du machst das jetzt nicht.
Ja.
Das geht nicht und das will ich nicht, dass du das jetzt machst.
Aber der ist auch noch ein bisschen schwer.
Ja, genau. Ja. So ein kleiner, schwerer Dämon, der einem am Fuß hängt. Das ist eigentlich ein schönes Bild, um das Ganze mal so abzurunden.
Ja.
Und jetzt haben wir im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass das bei dir rezidivierend ist. Mit der Depression, du aber gerade natürlich auch über diese oder mit dieser Diagnose so ein bisschen am Struggeln bist und es natürlich auch noch andere Optionen gibt. Willst du einmal den Begriff rezidivierend beschreiben, also was das bedeutet?
Ja, rezidivierend heißt, dass es halt immer wieder zu Episoden kommt, quasi zu depressiven Episoden. Also dass es halt immer wieder kommt. Auf der anderen Seite, soweit ich weiß, heißt es aber auch, dass es auch Phasen gibt, in denen das mal weg ist und das Gefühl habe ich halt bei mir nicht. Also ich habe seit sehr, sehr vielen Jahren keine guten Phasen mehr. Und das höchste der Gefühle ist, mir geht's okay.
Ja.
Ich glaube, das ist eine Aussage, die mein Freund auch sehr gut kennt. Und da freut er sich schon, denkt sich, ja, nice, es geht okay, nehmen wir.
Ja.
Also gut gibt's halt nicht. Gute.
Gibt's gar nicht.
Nee.
Das ist halt so unvorstellbar einfach.
Ja.
Ne? So dieses, dass man dieses Gefühl von, heute ist ein geiler Tag.
Nee.
Dass es das nicht gibt.
Also es gab es letztes Jahr für ein paar Tage, aber auch nur, weil ich meine Medikamente erhöht hatte, bevor ich in eine extreme Anspannung gekommen bin. Und dann war die Stimmung zwar gut, aber meine Anspannung so schlimm, dass das wieder mit dem Wunsch nach selbstverletzendem Verhalten einherging, weil ich diese Anspannung nicht ausgehalten habe. Also es ist halt einfach nie Ruhe. Es ist nie, dass ich aufstehe und denke, ja, heute ist ein geiler Tag. Heute ist ein guter Tag, wird mir schon reichen. So, aber das kenne ich eigentlich nicht mehr so.
Ja, das ist irgendwie so das, was sich, glaube ich, eben viele dann gar nicht vorstellen können. Was sind denn, ich sag mal, Dinge im Alltag, der Umgang mit Phasen, in denen es dann wieder noch schlechter wird? Was ist da so deine Taktik?
Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, ich finde generell solche Fragen immer so zu beantworten, ist gar nicht so leicht, weil jeder natürlich seine eigene Taktik hat. Bei mir.
Das ist auch immer das, was ich grundsätzlich sage. Also es sind immer nur Eigenberichte. Das kann nicht jeder so übernehmen, sondern da muss man seinen eigenen Weg finden, weil es individuell ist.
Ja, also was mir hilft, glaube ich, alleine schon der Fakt, dass es halt bei mir so lange anhält, also dass es halt einfach nie weg ist, bringt einen irgendwann dazu, damit zu leben und damit umzugehen und so ein bisschen zu lernen, damit umzugehen. Und ein ganz, ganz großes Thema sind bei mir zum Beispiel Tagesabläufe, also dass ich einigermaßen eine Routine habe, die gerade als ich selbstständig war, auch wirklich ein Riesenthema war, weil ich sonst sehr schnell abgerutscht bin. Wenn ich keine Routine hatte, dann keine Ahnung, warum sollte ich aufstehen? So, ja, okay, Geld, aber ich kann es halt auch morgen machen. Und sowas zieht sich dann einfach extrem. Und ja, also ich glaube wirklich, dass es tatsächlich Routine ist. Damit meine ich nicht jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen, sondern halt einfach vielleicht bis zu einer bestimmten Zeit aufstehen und sich fertig machen und sich mal anziehen und Zähne putzen oder so. Und dann so ein bisschen seinen eigenen Tagesablauf finden, damit man halt nicht so komplett versinkt in diesem ganzen Gefühl.
Routinen sind da einfach super wichtig. Was gibt's noch für Faktoren in deinem Leben? Also einen Faktor, den kann ich mir schon vorstellen. aber was dich auch, ich sag mal, zuversichtlich stimmt, trotz dieser ganzen Schwere, die da ist.
Soll ich ehrlich antworten?
Auf jeden Fall.
Okay.
Also sofern du das möchtest. Du kannst auch sagen, wenn irgendwas
nee, ist. Nee, ich habe keine Probleme damit, darüber zu reden. Aber tatsächlich habe ich sehr doll Probleme damit, irgendwas zu finden, was mich zuversichtlich stimmt. Ich würde es gerne und every once in a while habe ich mal eine Phase, wo ich denke, okay, mein Job läuft jetzt gerade ganz gut. Ich glaube, ich mache das gut. und habe immer mal so Phasen, wo ich wieder ein bisschen Hoffnung kriege, aber ich habe auch ganz oft einfach Phasen, wo mich nichts positiv stimmt, weil ich dann auch oft denke, so wenn das mein ganzes Leben so geht, dann habe ich da keinen Bock drauf, sag ich ehrlich.
Ja, weil es anstrengend ja. ist. Ja, okay, das verstehe ich auch komplett. Wie ist es so, bekommst du, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, finde ich, gerade bei Menschen, die gerade in diesem Krankheitsbild auch leben, mit diesem Krankheitsbild leben, das Umfeld ist immer ein wichtiger Faktor. Und wie nimmst du das gesellschaftlich wahr? Wie nimmst du es in deinem Umfeld mit Freunden, Familie wahr? Gibt es eine Akzeptanz? Hast du zu kämpfen?
Oh, die Fragen, ey, da kommen wir. Siehst du, gestern habe ich noch gesagt, ich kann nicht heulen und heute bin ich so.
Und du kannst auch jederzeit sagen, wenn dir eine Frage zu viel ist, ne?
Also ja, nee, das, überhaupt nicht. Ich merke nur, dass mich das halt trotzdem auch emotional mitnimmt. Total. So, weil so offen, wie man drüber redet, so schwierig ist es auch manchmal immer nochmal zu realisieren, so man, wie das halt alles sich, wirklich ne? ist. Ja.
Das, also wenn man, das kenne ich so aus Gesprächen oder zum Beispiel, ich hatte letzte Woche 2 Aufnahmen, danach war ich fix und alle. Ich habe vorher gedacht, ach, alles gut, schaffe ich so weg. Und dann waren das genau 2 Triggerpunkte, die mich gerade so beschäftigen, auch privat, dass ich fix und fertig war.
Ja, verstehe ich. Soziales Umfeld ist halt generell einfach ein schwieriges Thema, weil ja, alle meine FreundInnen wissen darüber Bescheid, obviously. Manche kennen sich natürlich damit mehr aus und manche weniger. Aber mir tut es halt leid, weil ich weiß, dass ich eine schlechte Freundin bin. Also dieses typische Bild von meldet sich nicht, antwortet nicht, geht nicht mit dir raus, unternimmt nichts mit dir, das bin ich. Und das nicht, weil ich meine Freundin nicht liebe, sondern weil ich halt einfach ganz oft nicht die Kraft dafür habe, wenn es mir halt nicht gut geht. Und natürlich, je länger ich das rauszögere, desto schwerer fällt es mir auch. Mhm. Und sie verstehen das alle und ich kann das auch bei allen ansprechen, aber ich wünschte auch, dass ich eine bessere Freundin wäre. Ich wünschte, ich könnte irgendwie mehr machen mit den Leuten und mehr zeigen, dass ich trotzdem auch für sie da bin. Ich versuche das halt in Nachrichten, aber es ist halt nicht dasselbe.
Ja, und es bringt am Ende auch nichts, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, ja, aber deine Freunde verstehen dich und mach dir da nicht so einen Kopf und das ist völlig normal. Also ich glaube, das bekommt man oft gesagt letztendlich auch. Aber ich finde es dennoch wichtig, das auch nochmal zu sagen, so dieses, wenn man richtige Freunde hat, die für einen auch trotzdem da sind, die mit einem auch die beschissenen Zeiten durchgehen, die einem aber auch mal kritisch entgegenstehen und sagen, ey, ist halt ungeil, was du machst, dann ist es halt Freundschaft. Und wenn jemand kein Verständnis dafür aufbringen kann, dann sind es halt auch keine Freunde.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mittlerweile auch verstehen kann, dass es für Leute halt schwierig ist. Also wenn sie an den Punkt kommen, wo sie sagen, das ist einfach scheiße, das tut mir auch weh, das verstehe ich. Und das tut mir leid, aber ich kann es manchmal einfach nicht ändern.
Nee, du kannst es nicht ändern. Du kannst nur akzeptieren, dass Menschen vielleicht auch durch so etwas zu überfordert sind oder Menschen sich selber auch ab einem gewissen Punkt schützen. Das kenne ich ja auch, dass ich mich mal bei Sachen zurücknehme, weil ich merke, das tut mir jetzt auch nicht mehr gut. Und ich muss mich distanzieren, obwohl es eigentlich fernab jeglicher Natur steht, dass man sich dann entfernt.
Ja.
Total. Aber kommen wir mal auch auf einen anderen Punkt und das ist das Thema Borderline, was bei dir auch ein Thema ist, was ich ehrlich gesagt auch finde, ein Thema ist, was gesellschaftlich noch gar nicht groß besprochen ist.
Nee.
Da gibt es noch viele Tabus und was natürlich auch so Vorurteile sind, dass zum Beispiel Borderline oft so gesehen wird, dass man gar nicht in der Lage ist, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, dass sich jetzt alles durchgehend nur darum dreht, dass man sich bloß selbst verletzt und es vor allen Dingen auch, es wird immer sofort, wird dieses Klischee von den Narben auf den Armen und sowas, also es wird halt immer, wie in allen Dingen, werden Schubladen geöffnet und es wird reingeschrien, so. Und wie erlebst du das Ganze?
Ich glaube, Borderline ist wirklich eine von den Erkrankungen oder in diesem Fall Persönlichkeitsstörung, obwohl nach dem ICD-11, glaube ich, ist es keine Persönlichkeitsstörung mehr, aber anderes Thema. Das ist wirklich das, wo mir am meisten Stigma irgendwie entgegengebracht wird. Und manchmal ist es auch ein Thema, das ich dann nicht mehr ganz so extrem anspreche. Also gerade wenn man meinen Content kennt, dann habe ich auch früher vielleicht ein bisschen mehr über Borderline geredet. Mhm. Aber mir fällt es manchmal auch einfach schwer, weil so viele Leute immer so viel dazu zu sagen haben und das Klischee halt gar nicht so einfach aufzubrechen ist. Und natürlich gibt es auch Menschen, die schlecht sind und die haben Borderline, aber es gibt halt auch Menschen, die sind schlecht und die haben kein Borderline. Also, ja, ich finde es halt immer so.
Das ist ja wie in allen Themen unserer Gesellschaft. Es gibt immer, salopp gesagt, Arschlöcher und es gibt gute Menschen und es gibt auch überall die schlechten Menschen und eben die, die trotzdem leiden müssen, obwohl sie es so gar nicht verdient haben. Nicht, dass jetzt schlechte Menschen automatisch verdient hätten zu leiden, aber das ist der Punkt eigentlich. Und dann kommt noch hinzu, dass wir einfach in der Gesellschaft sehr gut darin sind, Klischees so extrem zu bedienen.
Ja, voll. Allein schon das Klischee von dem Crazy Ex-Girlfriend mit Borderline. Wenn du da in die Kommentare unter Beiträgen guckst, die, wo das um Borderline geht, da siehst du so, so viele Kommentare, auch von besonders von Männern tatsächlich. Aber die sagen dann, ja, ich nie wieder eine mit Borderline, die sind alle verrückt, die sind alle crazy. Und wie gesagt, ja, es gibt Menschen, die sind halt wirklich einfach schlechte Menschen und die machen schlechte Sachen und entschuldigen das dann mit ihrer Persönlichkeitsstörung so. Aber man kann auch
ohne die Störung.
Ja. Und man kann auch Verantwortung übernehmen für Dinge, die man tut. Und das musste ich auch schmerzlich lernen. So, ja, ich habe in bestimmten Situationen aufgrund meines Borderlines anders reagiert als andere Menschen, das vielleicht würden. Einfach viel, viel emotionaler, viel schneller abgekappt zum Beispiel irgendwelche Leute oder viel aggressiver reagiert, weil ich mich dann persönlich irgendwie angegriffen gefühlt habe. So, aber ich musste auch mit den Konsequenzen leben. Ich musste dann auch damit leben, dass diese Person nicht mehr in meinem Leben ist. Oder musste meine Arschbacken zusammenkneifen und mich entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Ich habe mich da angegriffen gefühlt und meine Reaktion war nicht in Ordnung. Aber an den Punkt musst du auch erstmal kommen, zu checken, dass dein Verhalten, dass du nicht immer alles damit entschuldigen kannst. So. Weißt du, was ich meine?
Es ist ja sowieso total schwierig. Und ich glaube, selbst wenn es reflektierte Menschen wie wir alles auch sind, weil wir uns reflektieren, weil wir uns viel mit uns selbst auseinandersetzen, es ist natürlich schwierig einzugestehen, dass man jetzt Kacke gebaut hat, dass man daneben gelegen hat. Aber erfahrungsgemäß kann ich auch nur sagen, es tut aber auch gut, wenn man es dann eingesteht oder wenn man dann sagt, hey, das war nicht cool, weil man einfach merkt, da platzt ein Knoten.
Ja.
Das ist halt der Punkt. Und natürlich ist es nochmal wesentlich schwieriger, wenn dahinter einfach nochmal eine Diagnose steht, ein Krankheitsbild steht, dass das Ganze noch viel mehr befeuert.
Ja, es ist halt dieses, das Problem mit den Emotionen umzugehen. Und dann reagierst du halt auf Dinge vielleicht emotionaler und weniger rational als andere Menschen. Und wenn man jetzt nicht jemand ist wie ich, der sich gefühlt ununterbrochen seit Jahren versucht zu reflektieren, nicht, dass ich deswegen besser bin als andere Leute, darum geht's nicht, aber ich bin sogar mittlerweile an einem Punkt, wo ich Angst habe, bestimmte Gefühle zu fühlen oder zu zeigen, weil ich dann Angst habe, dass es wieder heißt, ja, die Alte mit Borderline. Eben aufgrund des Stigmatas. So.
Ja,
des
und
Stigmas.
Das ist das Traurige einfach, dass wir eigentlich genau diese Stimmen brauchen und es Stimmen gibt, die vermeintlich auch stark genug sein könnten und es dann aber trotzdem nicht umsetzen können, weil eben der Gegenwind so krass ist und weil gerade Social Media so skrupellos ist, wie es ist. Und ja, deswegen ist es so schade und trotzdem finde ich es gut, wenn man sich es dann doch traut. Und trotzdem muss man auch darauf achten, dass man sich selber schützt und halt eben Acht auf seine Ressourcen gibt. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen für Menschen, die eben diagnostiziert in der Öffentlichkeit damit umgehen. Für die ist das nochmal ein viel höheres Risiko auch.
Ja, safe.
Und das ist ein Riesenpunkt. Ich würde auch gern nochmal so, also ich denke, das ist das, was wir halt auch zu Borderline sagen können, weil ich würde jetzt auch gar nicht so weit in das Thema reingehen, ohne dass ich nochmal einen Fachmann dabei habe und
ja,
sowas.
Verstehe.
Das ist halt auch, das ist mir super wichtig. Ja. Dafür würde ich sagen, sind wir beide gar nicht so weit geschult in dem Thema auch.
Ja.
Ne? Es gibt noch etwas bei dir, was jetzt nicht, oder wo du selber sagst, okay, es ist irgendwie da und das ist ADHS.
Ja.
Wie merkst du da, dass dich das im Alltag begleitet, dass das Teil vom Ganzen auch noch ist?
Oh, das ist, jetzt muss ich tatsächlich mal ganz kurz überlegen.
Weil, was mich daran nochmal so interessiert, und jetzt klinge ich hier wie so ein völlig faszinierter, aber dieses, äußert sich das gemeinsam mit einer Depression? Das stelle ich mir halt einfach nochmal way anstrengender vor, als wenn ich jetzt, also ne, du hast eh schon zu kämpfen und dann kommt aber noch eine gewisse Unruhe, würde ich es jetzt auch mal nennen. Also ich habe, das ist halt, ich bin im ADHS-Thema nicht so drin, ne? Deswegen bin ich da vorsichtig mit den Äußerungen, weil ich bin da letztens schon mal nicht falsch abgebogen. Ich meinte das auch gar nicht so, wie es rüberkam, aber ich habe letztens mal einmal gesagt, bei diesem ganzen Social Media, was jetzt läuft, ist es ja irgendwie kein Wunder, dass ADHS immer größer wird. Und das, die Aussage ist im Nachgang, wenn ich da nochmal so drüber nachdenke, ist sie blöd getroffen gewesen. Ich meine auch nicht damit, dass dann jeder ADHS hat oder sowas, aber ich glaube schon, dass diese Schnelligkeit, die dort stattfindet und dieser ganze Traffic, der auf einen einpulsiert, dazu beitragen kann, dass so etwas zum Beispiel, wenn man schon die Veranlagung auch dafür hat, das noch viel mehr triggern kann. Und ich wollte damit zum Beispiel nicht sagen, dass Social Media jetzt ADHS macht. Also das, ne, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch in den falschen Kontext gekommen. Aber erzähl mal.
Ich glaube, viele Menschen haben immer noch ein sehr stigmatisiertes Klischeebild von ADHS. Mhm. Es in, ja, der Zappelphilipp in der Schule oder so. Oder der Junge, der irgendwie schnell aggressiv wird, weil, ne, er irgendwie nicht weiß, was er sonst machen soll oder so. Und das ist ja gerade so ein Thema, dass ADHS bei Frauen ganz, ganz oft viel zu spät entdeckt wird. Und früher wurde ja auch in ADS und ADHS irgendwie unterschieden, was aber trotzdem das Gleiche ist. Ja. Die eine Person hat halt die Hyperaktivität so eher körperlich und die andere Person hat die Hyperaktivität im Kopf. Also ich habe letztens tatsächlich mal versucht, meinem Freund zu erklären, wie das in meinem Kopf abgeht. Also ich habe ihn so gefragt, an was denkst du gerade? Und er meinte so zu mir, nichts. Ich so, wie nichts? Also wie ist da nichts? Also naja, ist jetzt irgendwie, also nichts da. Und währenddessen laufen bei mir, sind 15.000 Tabs offen. Da laufen 3 verschiedene Songs im Hintergrund, die ich gerade als Ohrwurm habe. Da mache ich mir noch Gedanken über die Arbeit. Da mache ich mir noch Gedanken darüber, was wir essen. Da mache ich mir noch Gedanken darüber, dass ich ja eigentlich noch dieses Glas, was gerade neben mir steht, auffüllen wollte. Aber dann gehe ich los und ich vergesse es in der Sekunde, wo ich losgehe. Er fragt mich, kannst du mir eine Schokolade mitbringen? In der Sekunde, wo ich aufstehe, ist es weg. Es ist weg. Ich komme zurück vom Ja, ich rauche, schlechte Angewohnheit. Ich komme zurück vom Rauchen, er guckt mich an. Hast du die Schokolade mitgebracht? Ich so, scheiße.
Und es ist einfach weg dann.
Es ist weg, es ist instant weg in der Sekunde. Also, wenn ich mir Sachen nicht aufschreibe und ich habe über die Jahre mein System gefunden, dass ich mir sehr, sehr viele Sachen immer direkt aufschreiben muss, weil sonst sind sie weg.
Aber man strengt sich selber, ich kann es nachvollziehen. Also bei mir wurde sehr früh mal die Diagnose aufgestellt mit dem ADHS.
Aber die geht ja auch nicht weg.
Nee, eben. Ich habe sie dann aber, glaube ich, für mich verschachtelt und ich habe letztens auch mal meine Therapeutin gefragt, ich sage, könnte es sein? Und dann guckt sie mich nur an, sie so, das ist schon recht offensichtlich, aber wir brauchen jetzt nicht die Diagnostik nochmal dazu. Also das hat sie dann gesagt zu mir, weil ich damit aber auch fein bin, weil ich auch gesagt habe, ich glaube, ich will das gar nicht gerade so als diese Diagnose für mich, was ich jetzt irgendwie, ich kann das nachvollziehen, weil ich zum Beispiel auch so bin, wenn ich zu Hause bin, zum Beispiel morgens mein Frühstück mache, dann fange ich aber auf einmal an, dann versorge ich den Hund, dann bringe ich aber den Müll raus. Und also das sind so, ich kann dann diesen einen Punkt und dann bin ich auf der anderen Seite aber wieder super strukturiert in Sachen. Ne? Das ist so.
Aber hast du dir das selber beigebracht, dass du so strukturiert bist? Weil ich musste mir das selber beibringen.
Ganz krass.
Weil sonst war alles weg.
Also zum Beispiel, da sagt meine Therapeutin auch so, sie haben so einen Drang zur Struktur, das ist so abnormal. Und sie müssen jetzt einfach mal die Strukturen weg haben. Sie zum Beispiel hat gerade auch den Wunsch, dass ich endlich ein Hobby finde ohne Ziel.
Also nee, entweder ich kann es sofort perfekt oder ich kann es nicht. Und wenn ich ein Hobby haben möchte, dann kaufe ich mir prinzipiell direkt alles dafür, ziehe das dann 2 Wochen durch und dann steht das. Ich habe 4 Gitarren im Keller. 4.
Ich bin froh, dass ich mir nicht vor 2 Monaten ein Pferd gekauft habe. Ich bin ehrlich.
Das kann auch ich sein.
Das ist nämlich der Punkt. Und dann hat sie nämlich, weil ich zum Beispiel suche momentan wieder eine Reitbeteiligung und ich bin letztens losgefahren und bin einen Tag reiten gewesen. Ich habe mir eine komplette Ausstattung dafür gekauft.
Das, ja.
So, und dann sagt sie nur zu mir, ich sehe das, sie können reiten gehen, aber sie kommen mir nicht in 2 Wochen an und sagen, sie wollen dann aufs Turnier gehen. Also das ist so dieses, ne, weil du willst dann immer mehr. Und natürlich habe ich diesen Anspruch und ich habe auch mit diesem Anspruch jetzt schon viel erreicht, aber dieses Strukturen, ich muss mich mittlerweile wieder so ein bisschen lösen von diesem ganzen Struktur-Thema. Und ich bin auch noch nicht ganz schlüssig, ob ich nicht doch irgendwann auch sage, okay, ich möchte das gerne nochmal als feste Diagnose haben.
Aber wenn du es in deiner Kindheit diagnostiziert bekommen hast, dann hast du die Diagnose.
Ich habe die nur damals das wurde es dann runtergespielt, dann hieß es, das war eine falsche Diagnose, weil bei mir dieses, ich wurde dann auf Ritalin gesetzt.
Ja.
Was ja auch zu der Zeit immer gemacht wurde.
Ja.
Und das ist bei Kindern ja auch sehr uncool, das so schnell zu machen. Ist, glaube ich, also wenn es zu, und das, ich komme aus einer Zeit, vor allen Dingen, das klingt, als wenn ich jetzt 50 bin.
1982 damals.
Genau. Nee, aber das war ja so in den 90ern, Mitte der 90er, da war das ein Riesenthema, dass Ritalin rausgeschmissen wurde wie Smarties. Ne? Und das ist,
I wish.
Ja, ne? Und ich wurde dann, irgendwann hieß es einfach, nee, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so. Und ich glaube schon, dass es so ist, weil ich war super auffällig auch. Und dass ich jetzt im Nachgang sagen kann, okay, machen wir uns nichts vor, das hat aber auch damit zu tun, dass ich einfach beschissene Eltern hatte, die nicht gerade fähig waren, Eltern zu sein und ich meine Mutter dann ja auch früh verloren habe, ist halt so ein Punkt, dass ich, glaube ich, dann irgendwann gesagt habe, nee, das spielt keine Rolle. Und das ist mit Sicherheit auch ein Punkt bei mir, dass ich sage, ach, irgendwie will ich das gerade gar nicht so als dieses Diagnosenbild über mir haben. Aber jedes Mal, wenn ich mit Menschen spreche, die ADHS haben, auch mein Geschäftspartner hat es diagnostiziert, geht damit auch ganz offen um, dann denke ich mir so, naja, scheiße, aber du bist genauso im Kopf. Und ich kann das gar nicht von mir weisen.
Ja.
Und ich will es ja auch nicht von mir weisen, aber keine Ahnung, es ist irgendwie so ein Ding und deswegen, das finde ich auch nochmal spannend und es ist gerade auch so ein Ding, das nehme ich gerade nochmal extrem auch mit in meiner Therapie, darüber nachzudenken.
Ja, ich glaube, was viele Leute vergessen, also erstmal möchte ich noch dazu sagen, dass ich noch keine offizielle, also weiß ich nicht,
ja.
Ich habe noch nicht, mein Psychiater hat gesagt, als ich ihn gerade der Behinderung beantragt habe, ja, ich soll die Diagnose mit aufschreiben. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein super schwieriges Thema wegen Borderline und wegen Depressionen. Und da sind sehr, sehr viele Sachen, die sich auch trotzdem überschneiden. Also Impulsivität, wie zum Beispiel bei Borderline und ADHS oder, keine Ahnung, Vergesslichkeit oder so, hat man ja auch, wenn man halt Depressionen hat. Aber ich finde halt nicht, oder ich hatte das, weiß ich nicht.
So. Aber wie ist das Zusammenspiel von Depression und ADHS? Bist du dadurch auch überfordert dann im Alltag?
Ich glaube, bei mir hat die Depression ganz viel überschattet, ganz viele Jahre lang. Also ich merke, je besser es mir geht, wir reden immer noch von nicht gut, aber okay, desto mehr kommen bei mir manchmal auch die Symptome zum Vorschein.
Ja.
Also das ist so ein bisschen wie so ein Schatten, der sich manchmal drüber legt. Also ich habe trotzdem, dass ich immer sehr, sehr viel im Kopf habe und mein Gehirn und ich vergesse trotzdem Sachen und so und ich bin trotzdem auch impulsiv, aber das sind halt auch wieder so Sachen, die ich halt mit der Borderline-Diagnose in der Therapie lernen musste, halt nicht zu machen. Also ich habe einfach gelernt, auch mit der Therapie und diesen ganzen anderen Diagnosen, dass ich halt einige Sachen davon einigermaßen ausbessern kann.
Ja,
ja.
Das ergänzt oder das hebt sich dann so ein bisschen auf. Verstehe ich. Wie ist es mit all dem, öffentlich umzugehen?
Oh, es kommt auf den Tag drauf an. Es kommt wirklich auf den Tag drauf an. Also eigentlich bin ich jemand, der sehr humorvoll auch mit schlechten Kommentaren umgehen kann. Und ich kann auch zurückfeuern. Das mache ich nicht mehr so wie früher. Also bei bösen Kommentaren habe ich früher immer richtig zurückgefeuert. Da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so. Ich bin schon, dass ich so
man
versuche.
Man wird müde davon, ne?
Man wird müde und ich habe halt wieder keinen Bock, aufs Klischee raufzuspringen. Und dann heißt es, die Alte mit Borderline ist voll crazy, wird direkt wütend, fühlt sich direkt angegriffen. Naja, sorry, aber wenn du mir sagst, ich soll mir einen Strick holen, ja, dann fühle ich mich angegriffen.
Ja,
Entschuldigung.
Also, ja, das ist halt so krass, was Leute, wie unsensibel Menschen sein können in so einem Kontext. Ich werde es nie raffen.
Aber ich auch nicht.
Das ist nun mal die Gesellschaft, in der wir leben.
Ja.
Und das ist halt so krass. Wie schaffst du es denn da, Grenzen zu setzen, zu sagen, weil ich sag mal, dieses Verschwimmen von auf Social Media authentisch stattzufinden, aber sich selber trotzdem auch selber zu schützen. Wie machst du diesen Spagat?
Bin ich schlecht drin. Ich glaube, meine große Grenze ist mein Freund, der mir dann mein Handy wegnimmt und sagt, nee. Also nicht im Sinne von, der nimmt mir das jetzt weg und
nein,
ich darf da nicht mehr, sondern so im Sinne von, komm, wir nehmen mal das Handy, wir packen das mal zur Seite
und jetzt
spielst du mal Zelda, du gehst mal eine rauchen, du hier hast du einen Snacky oder so, wir gucken uns das jetzt für heute nicht mehr an. Weil manchmal wühlt mich das wirklich so auf, dass mich dann, dass ich natürlich auch ein bisschen aggro und wütend werde, aber halt auch zu dem Punkt, dass ich dann halt wirklich auch traurig werde und sauer werde und es nicht nachvollziehen kann und so. Und das macht mich dann auch zusätzlich noch kaputt.
Ja, und aus dem Strudel kommt man dann auch nicht mehr raus.
Nee, kommst du nicht raus, ja. Und dann ist ja immer so, gehen wir mal zur Seite, wir machen das mal aus. Wir lassen das jetzt für heute.
Ich bin die Woche so böse in so ein Rabbit Hole reingerutscht.
Ja, checke.
Und ich bin nicht mehr rausgekommen und ich bin selber auf einmal, bin ich erwacht in so einer Richtung Verschwörungstheoretik, wo ich wirklich gedacht habe, auf gar keinen Fall, das geht ja, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Also das ist so an mir vorbei und da bin ich ja froh, dass ich sensibilisiert genug bin, das sofort dann auch zu checken und habe gesagt, nein, das geht jetzt zu weit. Und dann habe ich mich echt mal nochmal so hinterfragt und die Woche nochmal so reflektiert und gedacht, da sieht man mal, wie schnell diese Dynamik passieren kann.
Ja.
Und wie krass wir da echt aufmerksam bleiben müssen, um die Fakten nicht zu verdrehen oder auch irgendwie, ja, einfach in so einer Dynamik zu verfallen. Das ist einfach so wichtig.
Ja.
Und bei mir war es einfach so was Dummes wie der Dschungel. Also das ist so die Hilfe, ja? Das ist so, wow. Aber okay, das hat mir auch wieder ganz viel über mich selber gezeigt und gesagt, okay, das sind die Punkte, wo man dann auch aufpassen muss. Und ich merke jetzt auch gerade, jetzt wird es auch mal wieder Zeit für einen Tag ohne Handy. Und
ja, okay, das schaffe ich nicht. Dafür habe ich, glaube ich, bin ich zu dolle da drin.
Ich war früher richtig gut da drin. Dann habe ich wirklich teilweise einmal die Woche gesagt, handyfreier Tag. Schaffe ich auch nicht mehr. Aber zum Beispiel, ich zwinge mich jetzt einfach. Ich fahre dann in eine Saunalandschaft und weiß, da darf ich kein Handy mit reinnehmen.
Okay.
Und ich gehe auch nicht in die Umkleide, sondern, also um drauf zu gucken dann mal, sondern es ist weg und ich bleibe mindestens 6 bis 8 Stunden da drin. Und dann habe ich Ruhe. Und du so Horror.
Horror. Horror. Ja, weil ich habe ein ganz tolles Problem, dass ich manchmal nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll.
Versteh
also, wenn ich zu depressiv bin, dann liege ich auch einfach im Bett und starr die Wand an. Aber es gibt ja auch so diese Zwischenphasen.
Ja.
Und wenn ich dann nicht irgendwas noch. Nee. Nee, weiß ich nicht.
Ja, also, ich verstehe das total.
Ist eigentlich schlimm, aber ja.
Und das ist das aber auch, wo ich denke, da sind wir natürlich ja auch so ein bisschen hingetrieben durch Social-Media-Konsum. Ja. Und unsere Aufmerksamkeitsspannen sind ja eh schon so gering wie nie zuvor.
Ja. Ja.
Guck mal da. Na, es ist halt so, weißt du, ja. und das nächste Video. Und das so läuft's ja dann einfach. Und wenn du da natürlich dann auch noch mit ADHS zum Beispiel zu kämpfen hast, dann crasht da so einiges aufeinander. Und ich versuche aktuell einfach wieder auch so ein bisschen die Ruhe zu finden, das Ganze ein bisschen mehr ruhen zu lassen. Und vor allem hat mir jetzt diese Woche da mit dem Trash-TV gezeigt. Ja, es ist einfach so, ich muss viel mehr hinterfragen, bevor ich was sage. Vor allem, weil ich auch so politisch unterwegs bin jetzt. Und da kommt jetzt,
ja.
Ich weiß gar nicht, ob, wenn diese Folge läuft, schon raus ist. Aber also es kommt jetzt sehr viel nochmal bei mir. Und da
ich hoffe nicht in die schlechte Richtung.
Auf gar keinen Fall. Nein. Ich habe mir einfach vorgenommen, mich viel mehr zu engagieren für unsere Demokratie und für das freie Leben, was wir haben, weil das einfach so gefährdet ist wie nie. Und ich habe letztens auch, ich hatte dann jetzt ein extra Politikprofil gemacht und habe einfach gesagt so, nee, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern ich muss da bleiben, wo ich bin. Und wem es nicht gefällt, der kann ja dann gehen.
Ja.
Und das ist der wichtige Punkt. Aber das sind alles Erkenntnisse, die ich dann wieder dank sowas Bescheuerten wie dem Dschungel gemacht habe, wo ich sage, okay, ich habe wieder was raus mitgenommen. Und ich hoffe einfach, dass ich es schaffe, dem Ganzen so gewachsen zu sein, dass ich mir dann auch treu bleiben kann und meine Haltung bewahren kann. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
Ich wünsche es dir, aber ganz realistisch ist das nicht leicht. Also was Menschen, die politischen Content machen, ich habe zum Beispiel eine Bekannte von mir, die ist von Piercing-Content auf sehr linken Content, Antifa-Content und so weiter. Und die Morddrohungen, der Hass, die Vergewaltigungswünsche.
Politik ist eine ganz andere Nummer als jeglicher anderer Content, den man macht. Also Hass kenne ich jetzt auch schon.
Ja,
aber das ist Reality-Hass. Ja, das ist so diese TV-Bubble, die schon ekelhaft ist.
Ja.
Ich musste mich über eine Woche mit einem Mario Basler rumschlagen, wo man sich fragt, woher kam er und warum hat er so eine Obsession mit mir?
Aber das denke ich mir auch richtig oft so. Warum sind die so obsessed mit mir?
Ja, weil die getriggert sind. Wir halten denen irgendwas vor, worauf sie gar nicht klarkommen.
Ja.
Und dann lieber reinsteigern als alles andere. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Aber mir ist bewusst, dass ich mir jetzt noch einen ganz anderen Hass auf die Kappe ziehe. Aber ich sage auch ganz klar, I'm ready. Ich habe richtig Bock drauf. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was wir gerade brauchen. Auch einfach. Und an dieser Stelle sage ich tausend Dank, dass du dabei warst und würde dich einfach nochmal bitten, vielleicht hast du ja nochmal irgendeinen kleinen Impuls, irgendeinen Hint für Leute da draußen, die vielleicht genauso jetzt gerade am Struggeln sind mit den Dingen, mit denen du auch strugglest. Ist immer gemein, ne?
Ja, ich glaube, ich würde mir wünschen für alle, die das hören, natürlich, dass es bei ihnen besser wird, aber dass sie das auch schaffen, dass sie da auch durchkommen, dass sie auch ihren Weg finden werden und dass es ganz wichtig und okay ist, sich Hilfe zu suchen, was immer leicht gesagt ist, weil Therapieplätze sind unglaublich schwierig zu bekommen, aber jeder verdient Hilfe und eine Sache, die mir auch ganz, ganz besonders wichtig ist, weil die ganze Welt immer davon redet, dass Arbeit und Selbstwert oder Wert eines Menschen aneinander geknüpft sind, dass es absolut okay ist, wenn man gerade aufgrund seiner psychischen Erkrankung eventuell nicht arbeiten kann, dass man deswegen nicht weniger wert ist, dass es okay ist, sich Zeit zu nehmen, zu heilen und ja, dass trotzdem alle Leute irgendwie gebraucht und geliebt werden und ich zum Beispiel für meine FollowerInnen, für jeden Einzelnen sehr, sehr dankbar bin und mich freue, dass sie alle noch da sind, weil wer weiß, ob ich dann noch da wäre.
Und da will ich gar nichts zu hinzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Und ich werde jetzt nochmal über unser Gesprochenes sprechen.
Na, ich bin gespannt.
Ich werde es dir nochmal schicken. Ja. Also, danke dir und einfach nur das Allerbeste für dich.
Danke, gleichfalls.
Hallo, lieber Christian. Wir wollen jetzt noch einmal das Gespräch mit Chiara so ein bisschen zusammenfassen, über die Eindrücke sprechen. Und als erstes würde ich gerne mit dir reinstarten in die Frage, was beschreibt Chiara eigentlich? Depression oder etwas anderes?
Ja, hallo Lars. Wie du weißt, habe ich ja mit Labels ein bisschen ein Problem und vor allem interessiert mich.
Ist uns bekannt.
Vor allem interessiert mich ja das Gefühl, was dahinter ist. Aber in der Tat, wenn ich jetzt Chiara zuhöre, worum geht es da im Kern? Ist es denn wirklich eine Depression? Also viel, was sie schildert, passt schon einfach sehr zu der klassischen klinischen depressiven Symptomatik. Sie beschreibt ja von morgentief, am Morgen ist es am schlimmsten, sie kommt nicht aus dem Bett, sie ist antriebslos. Mitunter schafft sie auch vermeintlich ganz kleine Dinge ja gar nicht. Sie tut sich hart mit dem Zähneputzen oder mit der Struktur, mit der Ordnung, mit dem Rauskommen. Und sie zieht sich auch sozial zurück. Also sie hat Gott sei Dank auf einer niedrigen Ebene ja auch immer wieder Suizidgedanken. Das ist schon was Entscheidendes und was ja drüber steht, also das beschreibt sie auch wirklich so als Fluch und Qual. Sie ist immer freudlos. Sie hat immer ein Thema am wirklichen Anteil nehmen, am Schwingen und das ist alles so nach unten ins Leise, ins Freudlose gedimmt. Was einmal, und das beschreibt sie auch, sie einmal massiv anders ist, aber nur für eine kurze Zeit, da sehen wir, dass Medikamente, gerade wenn du so zurückgezogen bist, wenn du antriebslos bist, dass Medikamente dagegen helfen können. Das hat sie auch beschrieben, aber wenn sie dann ihre Medikamente nach oben tunt, dann kommen eben auch andere Nebenwirkungen. Mhm. Dann ist es auf einmal viel Spannung da, dann sind viele Impulse da und das wollte sie eben auch nicht haben. Also insofern können wir nochmal auch sagen, diese Reaktionen von einem zu viel, sie sagt ja auch, hier ist alles zu viel, ist gegebenenfalls, dass du es nicht aushältst, dass du eben solche Depressiven, wie wir in der Alltagssprache auch sagen, solche depressiven Symptome als Reaktion entwickelst.
Ja, weil ich fand vor allem bei ihr nochmal interessant zu hören, wie wirklich immer die depressive Stimmung da ist, wie immer diese Freudlosigkeit da ist. Also das hatten wir ja jetzt so auch noch nicht bei GästInnen hier im Podcast, dass es wirklich, also wir haben über die Symptome gesprochen, wir haben über die Depressionen gesprochen, aber wir hatten noch niemanden da, der wirklich sagt, Nee, kein Tag ist gut.
Also in der Tat, wenn wir rein vom Lehrbuch gehen würden, dann würden wir sagen, jede Depression ist verdammt, früher oder später aufzuhören. Sogar selbstlimitierend, was wir therapeutisch machen können und auch medikamentös, dass wir diese Phase erträglicher machen. Aber das Start-Stopp ist eigentlich, was in uns drin ist. Das ist bei ihr in gewisser Weise auch anders. Und vielleicht hängt es bei ihr, das ist jetzt Interpretation, Vermutung, auch damit zusammen, dass genau das Gegenteil von der Depression, etwas sehr intensiv erfinden, sehr intensiv schwingen, mitunter dann in so viele Gefühle überschlägt, die sie dann empfindet, nämlich ihre Borderline-Anteile, ihre Impulsanteile, dass sie das eben genauso vermeiden will und das vermutlich noch unangenehmer ist, sodass sie dann eher immer sehr chronisch in dem tief Freudlosen drin verharrt.
Jetzt kommt bei ihr natürlich noch das Thema Borderline mit hinzu, was ja noch ein weiteres Symptom ist. Was unterscheidet denn depressive Symptome von ja Borderline am Ende?
Also wenn man mal sagt, was ist der Borderline-Anteil? Der Borderline-Anteil ist auch da wirklich, wir müssen vorsichtig sein. Dieser Begriff wird ganz häufig, ganz intensiv zum Stigma. Wir haben das ja auch mal in einer anderen Folge gehört. Also du reduzierst vielleicht nur, weil da jemand Narben an den Armen hat. Der Borderline-Anteil ist, dass es dir sehr, sehr schwer fällt, deine Gefühle adäquat zu regulieren. ZB, natürlich muss jeder Mensch in bestimmten Situationen sehr viel Wut entwickeln oder sehr viel Hass entwickeln, wenn große Bedrohungen da sind, wenn er angegriffen wird, wenn er komplett unrecht behandelt wird, dann sind es adäquate Gefühle in der Situation. Wenn aber diese Gefühle schon bei sehr leisen Anlässen sehr intensiv nach oben schießen und es sehr, sehr lange anhält, bis die auch wieder abklingen. Also eigentlich, das eigentliche Problem ist schon lange vorbei, aber du bist weiter in deinen, ja, wie soll man sagen, sehr impulsiven Gefühlen, dann kann ich mich diesbezüglich nicht gut einregulieren. Und diese Fähigkeit, letztendlich dort in der richtigen Dosis mit den Gefühlen zu haushalten und darüber auch vielleicht zu reflektieren, mir ein Gefühl zu geben, oh hoppla, ich selber, mir ist jetzt aufgefallen, da bin ich jetzt wirklich enorm drüber gewesen. Das ist etwas, was bei der Art von, ja, bei diesen Art von Symptomen nicht gut funktioniert.
Okay. Warum ist gerade bei diesen Symptomatiken Struktur so wichtig bei Chiara?
Struktur sehen wir also schon ganz lange. Es gibt einen ganz alten Psychiaterspruch in der Depression, Arsch hoch. Du musst einen Rhythmus haben, du musst eine Regelmäßigkeit haben und dadurch, dass du für dich sehr, sehr kleine, feine Meilensteine des Erfolges verspürst, baut sich natürlich indirekt auch etwas ein an Selbstwert auf, im Übrigen auch im Hintergrund ein dramatisches Problem, hat sie auch beschrieben, in depressiven Episoden. Du hast ja selber gar keinen Selbstwert und das, was dein inneres Nervensystem an Regulatorik, an Taktung, an Zeitempfinden, im Übrigen Zeitempfinden ist auch gestört bei Depression, an Zeitempfinden, an Impulsgeber nicht bietet, das bekommst du dann über Außenstruktur. Und im Übrigen das Allerwichtigste und das Allererste, wo wir auch ganz ohne Psychotherapie von außen versuchen können, Rahmen und Halt zu geben. Und mitunter ist es ja dann auch wie so eine Selbstmedikation. Also die Patienten lernen das dann selber und spüren das dann auch selber, dass mir das einen Halt gibt. Ich zum Beispiel, ich habe ja auch ordentlich depressive Anteile. Warum, denke ich, bin ich mitunter auch ganz fleißig und versuche meine Sachen zu erledigen, einfach weil ich da was Zwanghaftes habe und über diesen Zwang einfach meine Struktur, meine Außenstruktur, meine Tagesstruktur halten kann und das stabilisiert mich.
Ich kann das völlig nachvollziehen. Meine Therapeutin hat mal gesagt, jetzt kommen Sie nicht schon wieder mit Ihrer Struktur, weil ich ganz viele Strukturen haben will. Mhm. Auch bei mir. Mein Alltag muss strukturiert sein. Es muss ganz viel stattfinden. Sobald diese Struktur nicht da ist, falle ich raus aus diesem Raster.
Und der Mut ist eben, oder ein, sagen wir mal, du könntest auch sagen, vom Outcome, wann bist du ein bisschen besser dabei? Nämlich dann, wenn du ein bisschen mehr das Chaos aushalten kannst, auch dein inneres Chaos. Und wenn du von der Struktur runterkommst, ist im Übrigen auch bei Eltern. Eltern freuen sich mitunter, ach, meine Tochter, die ist jetzt 12 und die ist schon so ordentlich, früher war die so chaotisch und jetzt räumt die alles so toll auf. Bei einer Pubertierenden wäre ich da sehr, sehr hellhörig. Was läuft da psychisch ab, wenn die auf einmal von heute auf morgen aus dem Chaos rausgehen und sehr, sehr zwanghaft in die Struktur und in die Ordnung gehen? Dann würde ich mir eher sagen, in der Pubertät ist das was, wo die Alarmglocken schlagen würden und nicht, wo dann als Eltern Beruhigung kommen sollte, weil da jetzt gerade so eine tolle Struktur da ist.
Okay, ich verstehe. Ja, vielen Dank für die Einordnung nochmal zu Chiara. Und wir hören uns bald wieder, Christian.
Ja, danke Lars, an dich.
Danke
dir. Servus.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.